Bevor es losgeht mit der Folge, bekommst du einen kleinen technischen Hinweis von mir, für den ich mich sehr entschuldigen muss. Und zwar ist bei der Aufzeichnung irgendwas schiefgelaufen, sodass in einigen Konstellationen du den Ton im Interview nur auf deinem linken Kopfhörer hörst, wenn du mit dem Kopfhörer hörst. Ich habe mir größte Mühe gegeben, das technisch irgendwie hinzubekommen, habe es aber mit meinen, ja, so halb beschränkten Kompetenzen nicht geschafft. Du weißt, normalerweise ist mir Qualität super wichtig. Ich fand aber den Inhalt dieses Interviews einfach zu wertvoll, um es stattdessen nicht zu veröffentlichen. Deswegen, falls du die Folge im Bett hörst, normalerweise gerne auf der rechten Seite liegst, dann könnte das klappen. Falls du auf der linken Seite liegst, kannst du den rechten Kopfhörer wahrscheinlich nicht benutzen, um zuzuhören.
Hallo, du liebe Mama. Namaste und herzlich willkommen zum Podcast Meditation für die Schwangerschaft. Mein Name ist Sabrina und ich begleite dich mit wunderschönen Meditationen durch alle Themen, die dich während deiner Schwangerschaft und in der Zeit danach beschäftigen könnten. Du bekommst von mir jede Woche eine neue Meditation, mit der ich dich darin unterstützen möchte, deine Schwangerschaft voll und ganz zu genießen. Wenn du mehr über das Thema Meditieren lernen und dir eine ganz bewusste und verbundene Zeit mit deinem Baby machen möchtest, dann gibt es nun ganz frisch auch einen begleiteten Online-Meditationskurs von mir. Alle Infos dazu und alle weiteren Online- und Präsenz-Yoga-Kurse von mir findest du unter www.mamanamaste.de. Hallo, du Liebe! Endlich ist es mal wieder Zeit für eine super informative Interview-Podcast-Folge. Ich spreche in der heutigen Folge mit Franzi über das Thema Mütterpflegerin. Ein großartiges Angebot für dich als Mama, dich in deinen Aufgaben zu unterstützen, was allerdings teilweise noch recht unbekannt ist. Dagegen wollen wir heute etwas tun. Denn die Leistung wird, wenn du sie brauchst, tatsächlich auch von deiner Krankenkasse unterstützt. Allerdings ist es wie so häufig in unserem wunderbar bürokratischen Land, dass das Antragsgedöns nicht so easy ist und du vielleicht geneigt bist zu denken, dir würde diese Leistung gar nicht zustehen oder du gibst im Zweifelsfall halt einfach auf, weil das mit dem Antrag viel zu kompliziert ist. Deswegen unterstützt Franzi Familien darin, um alles in die Wege zu leiten, um erfolgreich an eine Mütterpflegerin zu kommen. Dafür gibt sie uns in dieser Folge ganz viele wertvolle Tipps. Wir sprechen nämlich zunächst einmal darüber, was macht eine Mütterpflegerin überhaupt, wo ist der Unterschied zur Hebamme oder zur Haushaltshilfe und wann könnte denn eine Mütterpflegerin für dich sinnvoll sein? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit du so einen Antrag stellen kannst für eine Mütterpflegerin bzw. Haushaltshilfe? Was sind die ersten Schritte, die du dann gehen musst? Und sie gibt uns auch Beispiele dafür, welche Diagnosen für die Beantragung in Frage kommen. Und dann vor allen Dingen noch eine ganz wichtige Frage, wie findet man überhaupt eine Mütterpflegerin? Ich wünsche dir, dass du ganz viel mitnehmen kannst für dich aus dieser Podcast-Folge, vielleicht auch schon so ein bisschen vorausschauen, wenn du gerade schwanger bist. Du wirst nämlich in dieser Folge lernen, dass man sich durchaus auch auf das Thema sehr gut vorbereiten kann, um dann im Wochenbett gewappnet zu sein. Also viel Spaß jetzt damit, wir hüpfen in das Gespräch rein. Hallo, herzlich willkommen, liebe Franzi, bei mir im Podcast heute. Hallo. Schön, dass du da bist.
Hi, ich freue mich sehr, dich zu sehen. Schön.
Ja. Magst du, bevor wir in das Thema direkt einsteigen, einmal dich ein bisschen vorstellen, etwas zu deiner Person erzählen, die Hörerinnen abholen und was ich natürlich auch spannend finde jetzt heute, was ist deine Arbeit, womit du beschäftigst du dich und wie kamst du vielleicht auch dazu? Das interessiert mich als Mama auch immer sehr, wie der Werdegang und Background da ist, zu so einer Passion zu kommen.
Okay, ja klar, also mach ich gerne. Das ist ja schon ein riesen Strauß anfangen. Ich fange mal an. Also ich bin Franzi, ich bin gebürtige Berlinerin und lebe auch schon eh und je in Berlin und bin 32 Jahre alt. Bin inzwischen seit schon ein bisschen über 2 Jahren auch eben Mama von meinem kleinen Sohn und ich berate jetzt inzwischen seit gut 1,5 Jahren Mütter und Familien zu allen Themen und Fragen rund um den Bereich Mütterpflege und Haushaltshilfe und wie ich vor allen Dingen diese beiden Leistungen bei meiner Krankenkasse beantragen kann. Und auf diesem Weg, den man da eben geht und die Schritte, die man da zu machen hat, begleite ich eben die Familien und die Mamas und versuche ihnen da eine tatkräftige Unterstützung zu sein und sie da auch so ein bisschen an die Hand zu nehmen. Genau, und wie bin ich dazu gekommen? Eigentlich wenn man so will, ganz, ganz klassisch, wie so oft bei solchen Fällen, durch die eigene Betroffenheit. Und zwar war das so, dass ich mit meinem Sohn eben schwanger war und meine Hebamme, die ich sehr schätze und zu der ja, ich auch jetzt noch sehr verbunden bin, die sagte mir damals schon, oder die hat damals schon mich wirklich gut kennengelernt, auch während der Schwangerschaft, und wusste so ein Stück weit, wie ich ticke. Dazu muss ich sagen, dass ich schon immer eigentlich ein Mensch bin. Ich bin sehr, also ich mag das, meinen Alltag sehr strukturiert zu haben und ja, Pläne zu machen und To-Do-Listen zu schreiben und Sachen abzuhaken, und bin eigentlich schon so nach dem Typ schaffe und was kann ich denn noch erledigen, und also nicht sehr auf Erholung fokussiert. Und aufgrund dessen sagte aber meine Hebamme mir schon sehr zeitig in der Schwangerschaft: Du, Franzi, mach dir bitte Gedanken, ich möchte, dass du ein ordentliches Wochenbett einhältst. Du brauchst es sowohl physisch als auch psychisch. Es ist unfassbar wichtig, also auch fürs Baby, aber auch für dich und deine Gesundheit. Und ja, da hat sie mich eben schon ganz, ganz gut eingeschätzt und wusste, dass das mir vielleicht, oder ahnte, dass mir das möglicherweise schwerfällt, da auf die Bremse zu treten im Wochenbett. Auch, cool. Und das war so ein bisschen die Besonderheit, weil klar war, mein Mann wird aus beruflichen Gründen am Anfang keine Elternzeit nehmen können. Und aufgrund dessen war es so, dass sie, glaube ich, dadurch noch verstärkt so ein bisschen dieses Risiko sah: Mensch, Franzi übernimmt sich dann und irgendwie ja, hält halt das Wochenbett überhaupt nicht ein, und das wollte sie halt vermeiden. Und aufgrund dessen hatte sie mir eben dazu geraten: Besorg dir doch eine Haushaltshilfe, das kannst du über die Krankenkasse beantragen, beziehungsweise eine Mütterpflegerin, und dann hast du ein bisschen Unterstützung da in den ersten Wochen, bevor man dann im Alltag so ganz auf sich gestellt ist. Genau, das habe ich dann auch gemacht. Und dann stellte sich schnell heraus, nachdem ich das so angestoßen hatte, dieses Projekt, noch in der Schwangerschaft, Gott sei Dank, dass das zumindest für mich ein doch relativ steiniger Weg war und ich da einige Hürden dann in den Weg bekommen hatte, tatsächlich von der Krankenkasse, die eben sagte: Nee, und da haben Sie doch gar keinen Anspruch darauf und das können Sie nicht bewilligen und die Rechtsgrundlage gibt es gar nicht her. Und jedenfalls war das ziemlich schwierig, und ich habe es aber geschafft, diese Widerstände, sage ich mal, zu überwinden und mit viel Internetrecherche und eben Eigenarbeit sozusagen dazu mich da durchgeboxt. Und habe dann das geschafft, dass mir das bewilligt wurde und wir diese Unterstützung auch bekommen haben, sogar für ein knappes halbes Jahr am Ende. Aber das hat eben wirklich viel Energie und Kraft und Zeit und Nerven gekostet. Und ich war da auch mehrfach an dem Punkt, dass ich dachte, das geht so nicht mehr, das ist zu anstrengend, dann lasse ich es sein. Ja. Genau, und so wurde eigentlich später dann so ein bisschen über Umweg die Idee geboren, und wir dachten: Mensch, eigentlich, und also es ging so vielen Frauen so, von denen ich eben auch gehört habe, sodass mir zum Beispiel unsere eigene Mütterpflegerin, die wir dann hier zu Hause hatten, mit der entwickelte sich dann eine Freundschaft, und die erzählte wiederum von anderen ihrer Familien und Kunden und berichtete, dass ja ähnlich schwierige Zustände oder teilweise noch viel schlechtere Zustände herrschten, sodass die Mamas krank waren, kein Partner vor Ort war oder der Partner vielleicht selber pflegebedürftig oder krank war und trotzdem die im Frühwochenbett alles alleine wuppen mussten. Und das war eigentlich der Punkt, wo ich gesagt habe: Das kann doch nicht sein, dass dieses System so ist, da muss doch jemand den Familien helfen, die müssen einfach an die Hand genommen werden und brauchen Unterstützung dabei, damit die diesen schwierigen Weg der Beantragung nicht alleine gehen müssen. Und das war so ein bisschen mein Antrieb und ist eben auch heute noch meine Motivation zu sagen: Wenn man sich schon da so durchboxen muss, dann sollen die das wenigstens nicht alleine machen müssen. Und so begleite ich dann eben die Familien so gut ich kann auf diesen verschiedenen Schritten.
Mega. Ich glaube, das ist sehr, sehr wertvoll in Bürokratie Deutschland.
Genau. Also es ist eben auch wirklich, ne, man braucht ein paar Kniffe und eben auch Hintergrundwissen. Und das haben natürlich verständlicherweise viele nicht. Und insofern bin ich dann immer ganz froh, wenn ich eben mit genau solchen Sachen und auch so ein bisschen Trick 17 helfen kann. Genau. Und da so begleite.
Ja. Ich glaube, ich wäre auch schon, wo du das eben gesagt hast, ja, dann lasse ich es halt. Ich wäre wahrscheinlich auch dann an so einer Stelle, ja, bin ich überhaupt irgendwie so ein Fall, der dafür in Frage kommt, und diese ganze Mühe da reinzustecken, ja, okay, ach Quatsch, nein, ist gar kein Thema für mich.
Ja,
okay.
Genau.
Und so aber geht's halt ganz bevor gut. Wir steigen schon ein in, wie beantragen wir das und bestmöglich Tipps, da freue ich mich auch schon sehr darauf, auf deine Tipps. Ich würde allerdings zuerst mal fragen. Ich glaube nämlich, dass viele Frauen das Thema Mütterfliegerin gar nicht kennen, gar nicht wissen, was ist das, was macht die, und vor allen Dingen so in der ganzen Schwangerschafts- und Geburtsthematik, wo ist die Abgrenzung da zur Hebamme oder zu einer klassischen Haushaltshilfe?
Ja, also so ging mir das auch. Ich wusste das auch zu dem Zeitpunkt noch nicht und habe mich dann eben auch in der Schwangerschaft das erste Mal damit beschäftigt. Und inzwischen habe ich das Gefühl, es ist ein unfassbar unterschätzter Berufszweig. Und ja, das sind unglaublich tolle Frauen, die ich da inzwischen auch kennengelernt habe. Und zwar ist eine Mütterpflegerin eine Person, die kommt eben ja in Familien rein. Entweder wenn sie dann privat bezahlt wird oder eben über eine Krankenkasse abrechnet und unterstützt die Familien in, ich sage mal, herausfordernden Situationen, ganz allgemein. Das kann also sein, zum Beispiel in einem Frühwochenbett, wenn also gerade ein Baby frisch geboren ist, die Mama noch nicht viel umherlaufen soll und den Haushalt noch nicht machen soll und sich schonen soll, dass es dann dafür Unterstützung gibt. Aber genauso kann das auch eine Situation sein, wenn das Kind vielleicht schon anderthalb ist oder es vielleicht auch mehrere Kinder gibt, man dann ein Geschwisterkind in die Familie bekommt und aufgrund dessen dann eben Einschränkungen im Alltag sind. Und genau bei diesen Situationen kann eben eine Mütterpflegerin helfen, weil sie dann, und das ist das Tolle, sie hat unglaublich eine große Breite an Tätigkeiten, die sie übernehmen kann. Das heißt, sie kann eine richtig tolle, kräftigende Wochenbettsuppe kochen. Sie kann dir aber auch mal eine Wäsche aufhängen oder das kleine Baby mal übernehmen, damit du in Ruhe duschen kannst. Oder sie kann auch mal möglicherweise mit dem großen Geschwisterkind 1-2 Stunden auf den Spielplatz gehen oder es von der Kita abholen, damit du Zeit für dich und oder vielleicht dein kleines Baby hast. Und all das ist eben bei einer Mütterpflegerin abgedeckt und gut aufgehoben. Und das ist zum Beispiel dann eben auch schon der große Unterschied zur Haushaltshilfe. Denn eine Haushaltshilfe tut ja genau das, was der Name schon sagt, nämlich explizit nur im Haushalt helfen. Also die wird sicherlich dir mal durchsaugen und vielleicht auch mal einen Einkauf erledigen und die Wäsche aufhängen oder wieder verräumen. Das macht eine Mütterpflegerin durchaus zum Teil auch. Aber eine Mütterpflegerin hat eben darüber hinaus noch viel, viel mehr Kompetenzen und Fähigkeiten, die sie im Übrigen auch in einer zertifizierten Ausbildung lernt. Also die Ausbildung zur Mütterpflegerin, die geht 1 oder sogar 3 Jahre in Deutschland. Das heißt, es ist wirklich auch eine zertifizierte Fachkraft und keine Tätigkeit, die man jetzt ungelernt einfach ausführen kann. Und insofern ist das natürlich ein riesengroßer Unterschied zur Haushaltshilfe. Genau, und der Unterschied zur Hebamme ist ganz klar der, dass also eine Mütterpflegerin kann sicherlich eingeschränkt auch beraten. Oft sind die Mütterpflegerinnen auch gleichzeitig Stillberaterin oder eben ja oft auch professionell geschult bei Fragen, die mit Bindung zu tun haben und dergleichen. Allerdings ist es so, dass eine Hebamme nochmal einen ganz anderen Zugang ja dazu hat und auch eine andere Ausbildung. Also inzwischen ist die Hebammentätigkeit ja mit einem Studium verbunden und die haben einen ganz anderen medizinischen Background, mit dem sie auf diese Dinge dann gucken und natürlich auch Diagnosen stellen können, mit den Krankenkassen abrechnen und medizinisch beraten eben. Und das tun die Mütterpflegerinnen eben überhaupt nicht. Und dazu sind sie auch nicht geschult und nicht ausgebildet. Insofern ist es so, dass ja da ein ganz klarer Unterschied ist und auch eine Grenze. Also eine Mütterpflegerin kann eine Hebamme immer unterstützen, aber nicht ersetzen. Das ist ganz, ganz wichtig.
Mhm. Sehr gut, danke. Du hast gerade schon einmal gesagt, sie kann im Frühwochenbett unterstützen, aber gegebenenfalls auch noch später. Hat das irgendwie so ein zeitliches Ende? Weil ich habe immer so für mich abgespeichert, dass die Mütterpflegerin im Wochenbett unterstützt. Aber es kann ja auch sein, mit deinem Kleinkind kommt dann irgendein Ereignis in deinem Leben, was weiß ich nicht, dein Mann ist beruflich unterwegs und gar nicht mehr da. Mhm. Oder ich weiß nicht, sowas. Ist dann die Mütterpflegerin auch noch für dich zuständig und du hast Möglichkeiten, das über deine Krankenkasse abzurechnen?
Also tatsächlich sind da die rechtlichen Möglichkeiten viel, viel größer, als man oft denkt, denn es geht weit über das Wochenbett hinaus. Selbst wenn man das Wochenbett jetzt wirklich breit denkt, ist es so, dass laut Gesetz die Vorgabe ist, dass man im Haushalt ein Kind braucht, was das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Und solange diese Voraussetzung erfüllt ist und klar ist, dass eben die, in der Regel ja dann die Mama, den Haushalt nicht führen kann oder nicht in vollem Umfang führen kann, gibt es die Möglichkeit, eine Haushaltshilfe und oder eine Mütterpflege zu beantragen. Und es gilt im Übrigen auch, das ist auch ganz wichtig, auch in die andere Richtung. Das heißt, wenn man schon in der Schwangerschaft Einschränkungen hat und vielleicht auch noch gar kein Kind im Haushalt lebt, auch dann hat man ein Anrecht auf diese Unterstützung und das ist auch rechtlich geschützt. Und man kann das auf dieser Grundlage beantragen. Also wenn man beispielsweise aufgrund von vorzeitigen Wehen ganz viel ruhen und liegen muss, gibt es auch dafür die Möglichkeit, eben eine solche Hilfe über die Kasse abzurechnen.
Ach krass, voll gut. Ich ärgere mich gerade ein bisschen über mich selbst, weil ich schon wieder in diesem Klischeebild war. Ja, der Mann ist unterwegs beruflich und eigentlich wollte ich nicht mehr so gendermäßig denken. Kann natürlich auch die zweite Mami beruflich unterwegs sein. Oder ich hatte dann direkt auch eine Anschlussfrage. Steht sie wirklich nur die Mütterpflegerin der leiblichen Mutter, die das Kind bekommen hat, zu? Oder was ist, wenn die Mutter nach dem Mutterschutz arbeiten geht und der Vater ist Vollzeit-Dad, aber ist halt eben so eingeschränkt in seinen Möglichkeiten?
Also theoretisch ist es sicherlich auch möglich, das über eine andere Person zu beantragen. Der Knackpunkt, auf den es da ankommt, ist im Prinzip, und das ist auch das, was man in diesem Antrag deutlich machen muss, dass die Person, die diesen Antrag stellt, die ist aus gesundheitlichen Gründen nicht oder nicht vollständig in der Lage, ihren Haushalt selbst zu führen. Und wenn man diesen Zusammenhang belegen kann, wenn man belegen kann, es gibt die und die Diagnosen, und die führen dazu, dass ich eben im Haushalt in der und der Art und Weise beeinträchtigt bin. Wenn du das schlüssig belegen kannst, ist es sicherlich auch möglich, das für andere Personen zu beantragen. Ich habe das jetzt in letzter Zeit noch nicht gemacht, aber ich wüsste ehrlicherweise nicht, was dagegen sprechen sollte. Insofern, und da würde ich auch nicht sagen, dass es darum geht, dass es leibliche Kinder sind, denn inzwischen gibt es ja auch viele Patchwork-Familien, ja. Eltern mit Adoptivkindern und dergleichen. Und insofern, das ist zumindest in der gesetzlichen Basis nicht niedergeschrieben, dass es da eine Einschränkung gibt. Von daher würde ich sagen, warum sollte dieser Anspruch nicht da auch zählen?
Spannend. Du hattest jetzt gerade auch schon von Diagnosen gesprochen, die irgendwie die Argumentation bieten, dass eine Mütterpflegerin für mich sinnvoll ist. Kann man das irgendwie so grob beschreiben, wann eine Mütterpflegerin für mich sinnvoll ist? Ich habe jetzt erstmal so eben an mich gedacht und mich einfach wie so eine Otto-Normalschwangere, total gesund und total gesundes Wochenbett gefühlt. Wo kommt dann irgendwann die Mütterpflegerin ins Spiel? Wann ist sie sinnvoll?
Ja, also das ist, kann man so ganz grundsätzlich nur grob umreißen, denn was ich auch in meiner Beratung bei den Familien immer wieder merke, ist, dass jeder Fall einfach unterschiedlich ist, jede Familie unterschiedlich ist und auch jede Schwangerschaft und jede Geburt und jedes Wochenbett unterschiedlich ist und das ja auch was ganz Normales ist. Insofern sind die Grenzen da, glaube ich, sehr individuell und bei jedem ist das vielleicht unterschiedlich, auch wann er sagt, okay, ich bin jetzt so weit, dass ich da nach Hilfe frage und Hilfe auch annehmen kann. Das ist ja oftmals auch ein Thema. Wenn man jetzt auf die Diagnosen direkt schaut, gibt es da ganz viele Möglichkeiten und Dinge, die sich auch immer wieder häufen. Also was ich in ganz, ganz vielen meiner Fälle erlebe, ist, dass die Mamas häufig über eine Ermüdung und eine Erschöpfung klagen, also rein physischer, körperlicher Natur, aber auch mental. Teilweise gibt es schon, ja, zum Beispiel eine beginnende postpartale Depression, also eine depressive Verstimmung, die, sage ich mal, über den klassischen Babyblues hinausgeht, den ja viele im Wochenbett haben. Oder eben auch Stillprobleme bis hin zu Brustentzündungen, da gibt es ja ganz verschiedene Probleme, die man insbesondere auch im Wochenbett entwickeln kann. Rückenprobleme haben ganz, ganz viele Mamas und alles zusammengenommen führt oft von den einzelnen Komponenten insgesamt zu einer großen, sowohl körperlichen als auch mentalen Belastung. Und das ist durchaus auch ausreichend, um so einen Antrag zu stellen. Also ich sage immer wieder, man muss oftmals, glaube ich, ist da auch so ein bisschen die Vorstellung verbreitet, dass man sozusagen den Kopf schon unterm Arm tragen muss. Man muss nicht bis dahin warten. Also es ist durchaus möglich und auch sinnvoll und rechtens, schon vorher einen Antrag zu stellen. Man muss nicht warten, bis ja sozusagen das Kind erst in den Brunnen gefallen ist und irgendwie gar nichts mehr geht. Insofern kann ich eigentlich auch nur dazu ermutigen, lieber schon mal vorher anfragen oder wenn man feststellt, okay, die Situation wird hier immer schwieriger, ich weiß nicht mehr, wie ich das noch handeln soll, ich habe immer weniger Energie, sich da Gedanken zu machen und oder sogar im Vorfeld schon durchaus auch in der Schwangerschaft zu überlegen, wie will ich denn das gestalten, wann ist vielleicht auch der Zeitpunkt, wann ich auf Hilfe von außen zurückgreifen will.
Sehr, sehr wichtig für sich selbst rechtzeitig zu erkennen, wie geht's mir eigentlich gerade und ich darf mir Unterstützung nehmen und dann auch schauen, dass man Schritte in die Wege leiten kann, eben wie du gesagt hast, ne, bevor es hinterher zu spät ist. Es ist natürlich wesentlich einfacher, vorher schon etwas zu tun.
Absolut. Genau. Oder eben die vorbereitenden Schritte zu treffen. Also mir ging das für mich selber auch so. Ich hatte eine absolut normale physiologische Schwangerschaft und auch die Geburt würde ich so bezeichnen. Und nichtsdestotrotz war es für mich absolut Gold wert und für unser Wochenbett und auch sicherlich unsere Mama-Kind-Bindung, dass ich mir schon im Vorfeld über diese Unterstützung Gedanken gemacht habe, dass ich im Vorfeld schon für mich überlegt habe, was sind denn die Tätigkeiten, bei denen ich dann Hilfe brauche, was möchte ich denn abgeben an Tätigkeiten, was kann ich abgeben, was möchte ich lieber selber machen. Und alleine das schon auch mit mir, ja, sag ich mal, mit mir selber zu überlegen und mir darüber klar zu werden, war sehr, sehr viel wert und auch ein großes Learning für mich.
Ja, sehr cool. Sprichst du mir aus dem Herzen, da kommt schon wieder so mein Meditationslehrerinnengeist heraus und möchte appellieren daran, dass es ja erstmal total wichtig ist, für dich zu spüren, wie geht's dir überhaupt und das zu erkennen, dich wahrzunehmen und zu schauen, wo sind deine Grenzen. Und das kann ja was total Subjektives sein. Ja. Du kannst ja schnell in ein Bild verfallen von wegen, ich muss die starke Mutter sein und ach, das ist ja hier alles gar nicht so viel, ein bisschen Haushalt und ein bisschen Baby und das ist ja auch mein Job hier gerade. Und da für sich Klarheit darüber zu bekommen, okay, wie geht's mir gerade? Das mag ja sein, dass für die eine ist das total fein und klappt das super, aber du kannst ja trotzdem sagen, nein, mich belastet das und daraus Konsequenzen ziehen. Ja, sehr, sehr spannend, sehr gut.
Absolut. Ich glaube, gerade dieser letzte Punkt, den du jetzt angesprochen hast, ist so, so wichtig und nicht zu unterschätzen, weil wie oft guckt man, also mir ging es selbst auch so, wie oft guckt man, es ging mir in der Schwangerschaft schon so, nach links und rechts und denkt, oh, das kriegen die anderen doch auch hin und die gehen auch nicht früher in den Mutterschutz und haben noch nebenbei ihre Arbeit und händeln ihren Alltag so und das bringt einen aber nicht weiter, weil am Ende geht es darum, wie geht es einem selbst und wie kommt man selber durch seinen Alltag. Und wenn man feststellt, dass man da einfach anfängt, darunter zu leiden, ist es wirklich der Zeitpunkt, sich dann Gedanken zu machen, wie man das verbessern kann.
Ja, okay. Jetzt kostet natürlich so eine Person, deren Dienstleistung ich engagiere, Geld. Wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen. Potenziell kann die Krankenkasse diese Kosten übernehmen. Mhm. Vielleicht kannst du einmal darstellen, in welchen Fällen, haben wir ja gerade schon so ein bisschen angerissen, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen und vielleicht ansonsten auch mal so ein Bild geben, falls man das überhaupt kann, mit welchen Kosten man sonst rechnen darf, wenn man sich einfach privat dafür entscheidet, das zu übernehmen, weil man sagt, okay, mir ist das halt so viel wert und die Krankenkasse sagt ja jetzt irgendwie nein aus irgendeinem Grund. Aber mir ist das einfach so viel wert, dass ich das sonst gerne die Kosten selber tragen würde. Das könnte ja zum Beispiel auch ein schönes Wochenbettgeschenk sein von deinen Angehörigen, deinen Freunden.
Ja, total. Also ich finde, so eine Geschenke sind Gold wert. Würde ich mir beim nächsten Kind auch wünschen, glaube ich. Es ist was Tolles. Also es ist so, dass in der Regel eine Mütterpflegerin, da gibt es natürlich Unterschiede von bis, aber in der Regel sind Mütterpflegerinnen ungefähr mit einem Stundenlohn von, naja, ich sag mal 25, 30 bis 40 Euro dabei. Und das ist eben der Stundensatz. Das heißt, man muss dann, und das empfehle ich auch eigentlich immer allen Familien als Schritt 1, wirklich erstmal zu überlegen, okay, für welche Tätigkeiten hätte ich denn gerne Unterstützung? Also wirklich ganz konkret mal aufzulisten. Ist es der Haushalt? Ist es das große Geschwisterkind von der Kita holen? Ist es mir den Einkauf nach Hause tragen? Ist es frische, leckere Gerichte kochen und einfrieren? Ist es die Wäsche? Ist es mit dem Baby spazieren gehen, damit ich eine Stunde nochmal Schlaf nachhole? Und all das wirklich mal ganz konkret aufzulisten, um dann zu sehen, okay, auf wie viel Zeit komme ich denn da, wenn ich das überschlage? Weil erst dann, wenn man weiß, von wie viel Zeit sprechen wir, ist es dann ja möglich zu überschlagen, okay, wie viele Stunden sind denn das vielleicht in der Woche? Und möchte ich denjenigen dann dreimal in der Woche da haben als Unterstützung oder vielleicht sogar jeden Tag oder nur einmal die Woche? All das ist ja sehr individuell. Gerade fürs Wochenbett, finde ich, ist es auch wichtig zu überlegen, was will ich denn überhaupt? Wo sind da auch meine persönlichen Grenzen vielleicht? Möchte ich da jeden Tag jemanden rumspringen haben? Das ist sicherlich nicht für jeden zutreffend. Und wenn man sich das mal überlegt hat, dann weiß man ja ungefähr, auf wie viele Stunden man so pro Woche kommt. Und dann ist es natürlich auch eine Frage der Diagnosen und der Voraussetzungen, der gesundheitlichen, auf die komme ich gleich noch, bei denen man dann überlegen kann, okay, sprechen wir jetzt davon eine Unterstützung für 2 Wochen oder 4 Wochen oder möglicherweise auch 3 Monate. Tatsächlich ist es so, dass es gesetzlich das Limit gibt, das ist auch in den Satzungen bei den Krankenkassen hinterlegt, dass man eine solche Hilfe für maximal ein halbes Jahr beantragen kann. Deswegen sind auch die Bewilligungen immer bis auf maximal ein halbes Jahr ausgelegt. Und zwischen 3-4 Tagen und einem halben Jahr ist aber alles drin. Insofern ist es also eine wirklich breite Range, wo man sich überlegen kann, was will ich denn eigentlich? Und es kann auch durchaus sinnvoll sein, zum Beispiel auch 2 Anträge zu stellen. Zum Beispiel einen für wirklich das ganz frühe Wochenbett, wo man nur 6 Tage Hilfe beantragt. Und dann vielleicht noch einen weiteren, entweder als Folgeantrag oder mit ein bisschen Zeit dazwischen, wenn man feststellt, wir kommen hier nicht klar, der Alltag läuft nicht, ich bin gesundheitlich immer schlechter drauf, die Situation verschlechtert sich, dann kann man durchaus auch später nochmal einen Antrag für 2-3 Monate stellen. Also das eine schließt auch das andere nicht aus, will ich damit sagen.
Mhm. Ansonsten und das frühe Wochenbett würde man dann schon in der Schwangerschaft beantragen?
Ja, also da scheiden sich ein bisschen die Geister. Tatsächlich okay. Ist die Versicherte immer frei darin, wann sie das beantragt. Es gibt da keine festgeschriebenen Regeln. Ich selber finde es eigentlich total praktisch und erstrebenswert, das in der Schwangerschaft zu machen, weil zumindest mir als Schwangere ging es so, dass ich dachte, alles, was ich weg habe und was ich vorbereitet habe, wo ich einen Haken mache, entspannt mich ungemein. Und das war eigentlich das Gefühl, was ich gerne vor allen Dingen auch mit Blick auf die Geburt für mich mitnehmen wollte. Ich nehme mal so viel vorweg, meine Krankenkasse hat das anders gesehen. Okay. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen das Ding, wie denkt so eine Krankenkasse? Denn wie der Name schon sagt, es geht um eine Krankheit beim Thema Krankenkasse. Und insofern war die Krankenkasse zumindest bei mir so, dass sie sagte, naja, Frau Lorenz, es ist ja alles schön und gut hier mit Ihrem Antrag, aber wie können Sie denn jetzt in der Schwangerschaft, wo an sich alles gut ist, wissen, dass es Ihnen in 4 Wochen im Wochenbett schlecht gehen wird? Und insofern hat das, glaube ich, auch was mit deren Sichtweise und Arbeitsweise zu tun. Ich habe das Gefühl, dass manchmal eben aus diesem Grund es einem zusätzlich erschwert wird, wenn man in der Schwangerschaft schon den Antrag stellt. Es ist aber nicht unmöglich. Also ich will nicht sagen, mach das gar nicht. Manchmal ist es der einfachere Weg, es erst nach der Geburt zu machen. Was ich ganz häufig daher so ein bisschen meinen Familien oder den Mamas mitempfehle, ist, dass ich sage, bereitet alles so gut es geht vor. Das heißt, füllt den Antrag aus, unterschreibt es schon mal, schreibt dann am Ende wirklich nur noch, vielleicht, wenn es soweit ist, den Namen des Babys und das Geburtsdatum ein und der Rest ist alles fertig und besprochen und dann auch mit dem Arzt entsprechend. Und dann steckt es wirklich nur noch, ihr steckt es nicht mal in den Briefumschlag, sondern ihr schickt es digital ab. Das geht immer schneller und wird auch schneller bearbeitet. Unbedingt. Dann hat man hinterher nicht mehr so viel Stress. Das kann im Zweifel auch der Vater oder jemand anders aus der Familie übernehmen, das dann digital auf den Weg zu bringen. Ja. Oder es geht aus dem Wochenbett heraus in der App auf dem Handy vielleicht mit 2 Klicks und dann ist das erledigt. Das ist so ein bisschen der Zwischenweg, den ich gerne empfehle. Ja.
Ja, das wäre jetzt nämlich meine Anschlussfrage gewesen. Ich weiß, dass ich damals sehr, sehr dankbar war, dass ich den Elternantrag schon komplett vorausgefüllt hatte, außer halt, glaube ich, Geburtsdatum und Namen.
Genau.
Und ich war hinterher so dankbar dafür, dass ich da wirklich nur noch diese 2 Sachen reinschreiben musste und dann so im Briefkasten, weil ich hätte da gar keinen Kopf gehabt, im Wochenbett mich mit auseinanderzusetzen. Und ich meine, genau dann halt ja auch wieder im Wochenbett, wenn du die Unterstützung brauchst und dich da erstmal durch Bürokratie wühlen musst. Ja. Aber ich habe jetzt verstanden, du kannst die Argumentation schon vorher aufbauen und das alles vorbereiten und dann halt einfach abschicken. Das ist ja Pille-Palle. Aber wenn das dem Fall hilft, dass der Antrag bewilligt würde, kann man ja die, weiß ich nicht, 2 Wochen oder egal welchen Zeitraum das hinterher irgendwie bedeutet, überbrücken. Okay. Genau. Ich habe jetzt gerade ein größeres Thema aufgemacht mit meiner Zwischenfrage. Finden wir zurück zu dem, was du vorher noch sagen wolltest, zu den Voraussetzungen, genau. Glaube ich.
Ja, genau, die Voraussetzungen. Also es sind eigentlich tatsächlich gar nicht so viele Voraussetzungen, die aus dem rechtlichen Rahmen hervorgehen. Also es ist so, dass dazu ein beziehungsweise zwei Gesetze im Sozialgesetzbuch gibt. Und die besagen, dass eben, also insbesondere wenn man jetzt von der Schwangerschaft und der Geburt ausgeht, besagen die, dass eben die Frau, also die Versicherte, eine körperliche Einschränkung haben muss, also eine oder mehrere Diagnosen medizinischer Art, die eben dazu führen, kausal dazu führen, dass sie den Haushalt nicht mehr oder eben nicht mehr vollständig bewältigen kann. Und dann darüber hinaus gibt es nur zwei weitere Voraussetzungen. Die erste ist im Prinzip das, was ich schon gesagt hatte, dass es im Haushalt ein Kind braucht, was das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Und die zweite ist, dass man entweder alleine als Erwachsener dann in diesem Haushalt lebt, also es keinen weiteren Erwachsenen gibt, oder wenn es einen weiteren Erwachsenen gibt oder vielleicht auch mehrere, dass die den Haushalt nicht übernehmen können. Also zum Beispiel, weil sie Vollzeit arbeiten gehen, weil sie verreist sind für 3 Monate, weil
Vollzeit berufstätig würde aber schon reichen.
Genau, Vollzeit berufstätig ja, reicht okay. Und es reicht auch Teilzeit berufstätig. Es wird einem dann eventuell ein bisschen weniger Hilfe bewilligt, aber auch Teilzeit reicht vollkommen aus. Oder weil sie vielleicht selber pflegebedürftig sind. Solche Fälle hatte ich auch schon. Dann war das ein Mehrgenerationenhaushalt. Da lebten eben auch die Schwiegereltern und die Schwiegermama war sicherlich willens, was zu machen, war aber körperlich dazu gar nicht in der Lage, weil sie selber schon sehr alt und eben leicht pflegebedürftig war. Und aufgrund dessen gab es dann trotzdem diesen Anspruch auf diese Hilfe. Genau, insofern kann man sich also merken, sobald eine zweite Person da ist, darf diese Person eben keinen Urlaub haben. Also es darf keinen Urlaub durch den Arbeitgeber schon geben und auch nicht in Elternzeit sein, weil dann fällt leider diese Hilfeoption aus. Sobald das aber nicht der Fall ist und es eine berufstätige Person ist, hat man eigentlich immer einen ganz guten Argumentationshebel, um zu sagen, es braucht hier wirklich diese Unterstützung und das ist dann auch berechtigt.
Mhm. Und körperlich, vielleicht greife ich da jetzt irgendwie gerade schon weg, wäre jetzt meine Frage, sowas wie deine körperliche Erschöpfung, das ist dann auch schon eine Diagnose und eine körperliche Voraussetzung, die da erfüllt ist?
Absolut. Das ist auf jeden Fall eine Komponente, die man da benennen kann, die da auch absolut ihre Berechtigung hat. Und ich habe tatsächlich in meinen Anträgen, die ich ja auch für die Mamas begleite und schreibe, glaube ich, bisher noch keinen einzigen Fall gehabt, wo ich nicht hätte Ermüdung, Erschöpfung, Verspannung und dergleichen aufschreiben können, weil ich meine, da müssen wir uns nichts vormachen. Die ersten Nächte und Monate sind ja durchaus hart und verlangen einem ja auch wirklich sowohl körperlich als auch mental einiges ab. Und insofern ist das was in meinen Augen eigentlich immer zählt und auch als Belastung zu werten ist. Leider gibt es trotzdem manchmal Kassen, die das dann so wegwischen und sagen, naja, aber sie haben sich ja für ein Kind entschieden und das ist ja ihre freie Entscheidung. Sie müssen ja wissen, was auf sie zukommt.
Ich habe mein Kind auch groß gekriegt.
Genau. Und oftmals dann auch mit dieser, ich sag mal, Altherren-Mentalität einen am Telefon beglücken, wo ich aber auch immer sage, naja, hören Sie mal zu, schön und gut. Nichtsdestotrotz gibt es aber die Rechtsgrundlage und die ist ja nicht ohne Grund so. Und die ist da auch in meinen Augen relativ eindeutig und darauf kann man sich immer berufen. Genau.
Okay. Vielleicht am besten noch ein Mann oder der einen anderen am Telefon hast, der so gar keine Vorstellung hat, noch aus einer anderen Generation.
Ja, teilweise muss man auch ich habe auch manchmal Kassenmitarbeiter am Telefon, die sind gefühlt 25, junge Männer. Denen muss man erstmal erklären, dass man im Wochenbett überwiegend liegen und ruhen soll und dass man nicht schwer tragen soll und dass man nicht den Geschirrspüler ausräumen soll und Einkäufe nach Hause schleppt. Leider ist das nach wie vor nicht bei den Kassen angekommen. Man kann immer nur Kopfschütteln und ich fasse mir da wirklich häufig an den Kopf und denke, es kann doch nicht sein, aber es ist leider wirklich so, dass selbst das noch nicht selbstverständlich ist. Insofern braucht es dann auch immer noch wieder und weiter Aufklärung und eben auch dann dran zu bleiben und da nicht klein beizugeben, um dieses System irgendwie mal aufzubrechen, dass man dahin kommt, dass das eben auch selbstverständlicher wird, dass Familien in solchen Situationen Hilfe bekommen.
Sehr gut. Also ich möchte gerade noch mal betonen, dass es einfach, dass wir uns das alle klar machen, alle, die zuhören. Ich darf mir das auch selbst immer wieder klar machen, dass es halt ein Zustand ist, wenn du total übermüdet bist, indem du nicht gesund bist und da bist und in deinem fittesten Zustand. Und das kann ja auch mentale Überlastung sein. Das muss ja nicht nur körperlich, es kann ja sein, dass du die Nächte irgendwie halbwegs durchschläfst oder so, aber dieser ganze Mental Load einfach dich total belastet. Und dessen dürfen wir uns, glaube ich, einfach nur immer und immer wieder bewusst werden und daran erinnern, dass es nicht heißt, hey, es ist ein Baby und ein Baby schläft vielleicht im ersten Jahr oder sorgt im ersten Lebensjahr dafür, dass du wenig Schlaf bekommst und das muss so sein und das muss ich jetzt so akzeptieren und ich muss akzeptieren, dass ich müde sein muss. Ja, okay, aber wenn dich das halt so weit beeinträchtigt, dass der Alltag sich für dich nicht mehr cool anfühlt, ja, dann nutze Möglichkeiten, die es gibt, ne, zum Beispiel. Ja. Okay, jetzt, wir sind gerade schon so ein bisschen in dieses Diagnosenthema eingestiegen. Mhm. Vielleicht hast du noch weitere Beispiele und was ich mich da auch gefragt habe, weil du gesagt hast, ja, das kann ich dann anführen, also jetzt in deinem Fall, das benötigt dann aber vom Arzt irgendeine Form. Mhm. Oh, wie läuft das ab?
Genau. Also ich würde nochmal mit den Diagnosen anfangen. Tatsächlich ist die Bandbreite möglicher Diagnosen, die einen solchen Antrag unterstützen können, unfassbar weit. Also die klassischen Wochenbettdiagnosen habe ich schon mal angerissen jetzt. Da gibt es aber noch vieles, was dazukommen kann. Also das sind Sachen wie ein Milchstau, eine verzögerte Rückbildung. Also wenn klar ist, die Rückbildung ist nicht zeitgerecht, die hinkt sozusagen hinterher. Ein Kaiserschnitt ist eine der Indikationen schlechthin. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Also es kann auch eine zusätzliche weitere Verletzung zum Teil sein. Ich hatte auch schon eine meiner Mamas, die hatte Beschwerden an der Hand, die bestanden auch schon in der Schwangerschaft und sind dann aufgrund der Schwangerschaft auch noch schlechter geworden mit dem Karpaltunnel, sodass sie neben den, sage ich mal, klassischen Wochenbettbeschwerden noch diese zusätzliche Problematik mit der Hand hatte. Auch sowas ist total relevant. Und wie du richtig sagst, ist auch der mentale, der psychische Bereich nicht zu unterschätzen. Also es ist absolut nicht so, dass man einen solchen Antrag nicht auch nur mit psychologischen Diagnosen stützen kann. Auch das ist möglich und ist eine gleichwertige Option. Das heißt, wenn klar ist, man ist vielleicht in der postpartalen Depression oder sehr gefährdet, da jetzt reinzurutschen, dann ist auch das eine Indikation, wenn sie denn ein Arzt bereit ist, aufzuschreiben. Ja, die verzögerte Rückbildung habe ich angesprochen. Dann kann eine Rektusdiastase relevant sein, was ja auch viel zum Teil betrifft, insbesondere dann im Wochenbett und auch in der Zeit danach. All das spielt da mit rein und gehört jetzt ein Stück weit zu den klassischen Themen. Genau, und insofern, wie du richtig sagst, also es braucht die Begleitung ich empfehle immer die Begleitung eines Arztes. Tatsächlich ist es so, dass insbesondere für die ganz frühe Zeit des Wochenbetts, theoretisch auch, es reicht, wenn man eine Bescheinigung der Hebamme hat. Allerdings ist in den letzten Jahren die Praxis der Krankenkassen immer mehr dazu übergegangen, solche Anträge abzulehnen und dann einzufordern, dass ein Arzt das ausstellt. Insofern wurde leider die Stellung der Hebamme auch in diesem Bereich nicht gestärkt. Und das ist ja schon per se, finde ich, was wir nicht gutheißen sollten und nicht unterstützen sollen. Nichtsdestotrotz empfehle ich meinen Familien und meinen Mamas, wenn sie dann eben einen Antrag erfolgreich durchkriegen wollen, häufig dann schon von vornherein, dass sie sowohl die Hebamme als auch den Arzt mit ins Boot holen, um im Prinzip beide Seiten unterstützend zu haben. Und das kann dann durchaus auch immer ein unterschiedlicher Arzt sein. Also ich habe Frauen, die machen das mit dem Gynäkologen, was natürlich in Schwangerschaft und Wochenbett irgendwo auch naheliegend ist. Aber ich habe auch Frauen, die machen das mit dem Allgemeinarzt. Und zum Teil kann das sogar in ganz seltenen Fällen auch der Kinderarzt sein des Kindes, der sowas aufschreibt. Das kann auch ein Psychologe sein. Also wichtig ist eben, dass es ein niedergelassener Arzt ist. Und der würde dann, und das bringt uns jetzt nochmal zu den Schritten sozusagen auf dem Weg, der würde dann in dem Antrag, den man dann hat, eine extra Seite ausfüllen, die eben die ärztliche Bescheinigung ist. Das heißt, man würde sich als Schritt Null, wenn man so will, bei seiner Krankenkasse den Antrag besorgen. Viele Krankenkassen haben diesen Antrag auf Haushaltshilfe, so heißt er, häufig auch schon direkt online zum Download. Oder wenn das nicht
der Fall ist. Also der ist Krankenkassen individuell?
Genau, der ist immer individuell bei der Krankenkasse jeweils zu erfragen und vor allen Dingen ist der auch immer ein bisschen unterschiedlich aufgebaut. Also ich habe inzwischen jetzt viele verschiedene diese Antragsformulare gesehen und insofern, es gibt immer Ähnlichkeiten, aber es gibt auch Unterschiede. Manchmal sind die nur ein oder zwei Seiten lang. Bei größeren Krankenkassen sind es oft 4, 5 Seiten. Davon aber nicht abschrecken lassen, das kann man alles bewältigen. Genau, und am besten ist es einfach, dass bei der Krankenkasse sich erstmal den Antrag zu besorgen. Wenn man den nicht selber im Internet findet, dann einfach anrufen oder eine zweizeilige E-Mail schreiben und auf gar keinen Fall schon rechtfertigen, warum man das braucht oder in irgendwelche Fragen verwickeln lassen. Auch das machen leider manche Krankenkassen, dass sie dann schon, ja, die Versicherten eigentlich auf die Idee bringen wollen und sagen, naja, aber sie haben doch gar keinen Anspruch darauf, den brauchen sie nicht. Da muss man sich überhaupt nicht damit befassen. Das ist auch nicht zulässig in meinen Augen. Insofern einfach in einem Zweizeiler schreiben, ich hätte gerne das Antragsformular, bitte senden Sie mir das Blanko zu und das war's. Und dann hat man das schon mal da und dann kann man anfangen schon mal auszufüllen. Am besten durchaus, nachdem man sich ja dann auch so ein bisschen beratschlagt hat mit Hebamme und Arzt zusammen. Und dann ist eben meistens eine oder zwei Seiten dieses Antrags sind komplett die Seiten, die nur der Arzt ausfüllt. Da steht dann auch drauf, ärztliche Bescheinigung zum Antrag auf Haushaltshilfe, sodass klar ist, ein paar Seiten sind von der Frau oder der Versicherten auszufüllen und ein paar Seiten macht der Arzt. Und beides zusammen ist dann eben der Antrag komplett und wird dann so komplett in meinen Augen immer am besten eingescannt und dann digital an die Kasse geschickt.
Sehr cool.
Genau.
Okay, ich habe noch eine Frage jetzt daran anschließend und zwar sagen wir jetzt, der Antrag ist erfolgreich genehmigt worden für mich. Wie bekomme ich denn jetzt eine Mütterpflegerin konkret? Also suche ich mir die dann selbst, finde ich die irgendwo per Google, gibt es irgendeine Datenbank oder wird mir das über die Krankenkasse vermittelt? Wie läuft das ab?
Ist eine spannende und ganz wichtige Frage und leider zumindest ein kleines bisschen heutzutage auch noch so ein bisschen die zweite Hürde, über die man rüber muss, wenn man das mit der Krankenkasse geschafft hat. Allerdings würde ich unbedingt dafür plädieren, also wenn man sich dazu entschieden hat, diese Hilfe zu beantragen, dann unbedingt auch schon direkt darüber nachzudenken, will ich denn jetzt eine Mütterpflege oder will ich eine Haushaltshilfe? Und insbesondere, wenn man sich für die Mütterpflege entscheidet, sollte man sofort mit der Suche anfangen. Also ich kann zum Beispiel auf jeden Fall für meinen Großraum, also den Großraum Berlin, sagen, dass es gibt hier wirklich einige Mütterpflegerinnen und die sind wirklich auch gut vernetzt und das, ja, Netzwerk wird auch stetig größer und nichtsdestotrotz reicht das lange nicht aus, um den Bedarf zu decken. Der ist riesengroß, der Bedarf. Und insofern ist es leider häufig so, dass die Mütterpflegerinnen, was an sich ja auch für sie schön ist, sie machen das ja in der Selbstständigkeit, aber die sind eben oft 2, 3 Monate im Voraus mindestens ausgebucht, weil sie dann eben schon bewilligte, fertige Anträge haben und die erstmal abarbeiten dann mit den Stunden. Und deswegen ist es so wichtig und das empfehle ich eigentlich immer, sobald man sich um den Antrag kümmert, auch anzufangen, sich einen Dienstleister zu suchen. Also eben entweder eine Mütterpflegerin oder eine Haushaltshilfe. Da kann man auf verschiedenen Wegen vorgehen. Also ich empfehle immer, durchaus bei Frauenarzt und Hebamme nachzufragen, denn beides sind oft ja gut vernetzte Personen, die ganz viele Leute kennen und Kontakte haben. Oftmals kommt man dann schon an gute Leute, die eben auch empfehlenswert sind und kann mit denen ein Erstgespräch vereinbaren. Und ansonsten würde ich darüber hinaus tatsächlich wirklich eine klassische Google-Suche bemühen. Da findet man einiges, also wirklich mal mit dem Begriff Mütterpflegerin und der eigenen Stadt dann mal bei Google eingeben. Also insbesondere die städtischen Bereiche und die Ballungsräume haben da natürlich Vorteile gegenüber dem ländlichen Raum. Aber auch auf dem ländlichen Raum ist es absolut, also es ist kein Ding der Unmöglichkeit, jemanden zu finden. Umso früher man anfängt, umso besser. Und im Zweifel würde ich immer raten, also falls man wirklich eine Mütterpflegerin sucht und man aber feststellt, okay, ich komme jetzt überhaupt nicht weiter oder ich finde nur eine und die Kapazitäten reichen vielleicht nicht, dann würde ich, glaube ich, dann anfangen zu sagen, okay, dann fange ich vielleicht schon mal mit einer Haushaltshilfe an, um erstmal ein bisschen was abzudecken und auch ein bisschen Hilfe und Unterstützung schon mal zu bekommen, weil das alles besser ist als nichts. Und vielleicht hat ja die Mütterpflegerin dann in einem Monat, wenn schon mal ein bisschen Hilfe auch da war, mehr Kapazitäten und dann kann man das so ein bisschen Stück für Stück dann ausgleichen. Das finde ich ist auch immer eine gute Option, wenn man dann vielleicht einen gewissen Zeitraum überbrücken muss, bis eine Mütterpflegerin dann Zeit hat. Ansonsten gilt, wie bei der Hebammensuche auch, so früh wie möglich anfangen und Kontakte suchen und ja, genau, eben sich auf die Suche machen.
Okay, Anschlussfrage, ist der Antrag dann für Mütterpflegerin und Haushaltshilfe der gleiche? Also beantragt man einmal so eine Leistung und du entscheidest dich dann, wofür du das einsetzt?
Ja, genau. Also es ist nur ein Antrag. Es gibt auch nur diesen einen Antrag und der heißt eben in der Regel Antrag auf Haushaltshilfe. Manche Kassen kennen sogar noch nicht mal, oder die Mitarbeiter, mit denen man dann spricht, kennen sogar den Mütterpflegerin-Begriff noch nicht mal. Und da muss man sie manchmal erstmal darüber informieren und in Kenntnis setzen, davon aber gar nicht beeinflussen lassen. Also man trägt einfach in den Antrag auf Haushaltshilfe dann die Mütterpflegerin ein, mit der man das gerne machen möchte.
Das würde ich okay, man trägt schon konkreter jemanden in den Antrag ein.
Ja,
das würde also ich musst empfehlen. Du ja schon recherchiert haben, bevor du den Antrag abschickst.
Also es ist hilfreich. Du kannst den Antrag auch stellen, ohne dass du das gemacht hast und schickst das einfach sozusagen blanko zur Kasse. Das wird aber in der Regel zur Folge haben, dass du erstens nur eine Haushaltshilfe bekommst und zweitens dir die Kasse jemanden vorschreibt oder hinsetzt. Mhm. Beides finde ich insbesondere fürs Wochenbett nicht so toll. Zumindest, also das ist natürlich jedem selber überlassen. Ich persönlich finde aber die Hilfe von der Mütterpflegerin gegenüber einer reinen Haushaltshilfe zu bevorzugen, gerade fürs Wochenbett. Und dann finde ich auch, also zumindest aus meiner eigenen Wochenbetterfahrung, habe ich das Gefühl, man kann jemanden nicht noch persönlicher kennenlernen als im Wochenbett. Insofern würde ich immer dafür plädieren, sucht die Person euch vorher, trefft euch mit der Person persönlich, prüft, ob die Chemie stimmt. Wenn das nicht der Fall ist, hat die Person in eurem Wochenbett nichts verloren. So sehe ich das zumindest. Insofern würde ich auf jeden Fall sagen, klärt das alles vorher ab und dann tragt ihr die Person mit in den Antrag ein. Weil das hat zur Folge, dass die Kasse zumindest nicht so ohne weiteres euch jemanden hinsetzen kann und sagen kann, so, hier ist ihre Haushaltshilfe, viel Spaß, los geht's. Weil das ist, finde ich, dann in diesem Fall nicht im Sinne des Erfinders. Genau, und von daher würde ich immer plädieren, Sucht euch denjenigen schon vorher, macht da auch schon was aus, besprecht es auch, was ihr dann in den Antrag einfüllt und dann kann es dann auch direkt losgehen, wenn eben eine Bewilligung da ist.
Mhm. Und du hattest gerade gesagt, dass man das im Zweifelsfall irgendwie aufsplitten kann, erstmal eine Haushaltshilfe zu nehmen, wenn man noch keine Mütterpflegerin gefunden hat. Das geht dann aber auf den bewilligten oder das bewilligte Kontingent. Man muss nicht nochmal einen extra Step gehen oder wie würde das aussehen?
Also man kann das so machen. Das ist dann, glaube ich, in der Abrechnung ein bisschen komplizierter. Allerdings empfehle ich ohnehin immer, also es ist meistens so, dass in diesen Anträgen auch dann ein Feld ist, wo man die eigene Kontoverbindung angeben kann oder soll. Das empfehle ich tatsächlich eigentlich immer freizulassen und einfach einen Strich zu machen und zu sagen, ich bitte um direkte Abrechnung mit der Dienstleisterin oder dem Dienstleister. Weil ich persönlich finde, also wenn wir wieder beim Wochenbett bleiben, darum muss man sich nicht kümmern. Das ist dann wieder eine zusätzliche Aufgabe und es geht ja um Entlastung und nicht um zusätzliche Aufgaben. Und viele Mütterpflegerinnen machen das ohne Probleme, dass sie ihre Abrechnung an die Kasse schicken und dann wird es, also wenn die Bewilligung da ist, ist es dann auch nur noch eine Formsache, dann wird denen das Geld überwiesen und die Familie hat in meinen Augen im Idealfall damit gar nichts zu tun. Und so läuft das auch mit Haushaltshilfen. Genau. Und man kann dann, also wenn man jetzt wirklich sagen würde, man hat schon eine Bewilligung da für 4 Wochen, sagen wir mal, und 2 Wochen davon macht eine Haushaltshilfe, dann würde ich, glaube ich, jetzt muss ich mal nachdenken, dann würde ich, glaube ich, wenn die Situation das hergibt, sowohl die Haushaltshilfe als auch die Mütterpflegerin, die dann später übernimmt, beide in den Antrag mit reinschreiben. Vielleicht sogar tatsächlich auch erläutern, dass erst die einen Personen das machen und dann die anderen. Aber man könnte es auch erstmal so stehen lassen und mal gucken, was die Kasse sagt. Und dann würde eben die Haushaltshilfe, also sowieso jede dieser Kräfte rechnet dann einzeln ab. Das heißt, man würde dann als Familie oder Frau unterschreibt man dann eine Übersicht, wie viele Stunden war derjenige da, an welchen Tagen, was hat er gemacht. Meistens ist es aber sogar nur eine Stundenübersicht. Das würde man unterschreiben zu Hause und das sind dann die Sachen, die diese Kräfte an die Abrechnungsstellen schicken und dann wird das eben entsprechend ausgezahlt. Und insofern wüsste ich nicht, warum man nicht auch einfach 2 Personen in den Antrag schreibt als Dienstleister, eben eine Haushaltshilfe meinetwegen und eine Mütterpflegerin und beide rechnen dann hinterher individuell ab, die eine eben für die ersten 2 Wochen und die andere für die anderen 2 Wochen. Per se steht dem nichts im Wege.
Sehr cool. Du hast super viel konkreten und hilfreichen Input gegeben, glaube ich.
Vielleicht
magst du zum Abschluss nochmal sagen, was jetzt da genau deine Unterstützungsleistung ist. Wie finden wir dich vor allen Dingen? Ich verlinke natürlich alles, was du gleich erzählen wirst. Aber wie würde das aussehen, wenn man mit dir zusammenarbeitet? Mhm. Also ich würde wahrscheinlich, so wie ich mich kenne und wie ich Bürokratie rund ums Muttersein kennengelernt habe in den letzten Jahren, wahrscheinlich liebend gerne darauf zurückgreifen. Ja. Erzähl mal.
Also es ist ja so, dass ich tatsächlich diesen ganzen Weg ein Stück weit auch von A bis Z begleite, also wirklich von den ersten Überlegungen, welche Unterstützung könnte die richtige für mich sein, bis hin zur Bewilligung, mache ich das alles, das heißt, aber dann auch sehr individuell. Das heißt, wenn du sagst, ich mag den Antrag nicht stellen, ich möchte, dass mir das jemand abnimmt, dann kann ich das machen. Ich kann aber auch, angenommen, du hast schon eine Ablehnung von deiner Kasse bekommen, dann kann ich auch einen Widerspruch schreiben. Also auch das ist möglich. Oder ich kann dir auch helfen, eine Mütterpflegerin zu finden. Da habe ich einige Kontakte, auch in den verschiedenen Netzwerken, die ich dann anfunken kann und fragen kann und mich umhören kann, gibt es jemanden, der das übernehmen kann? Insofern, wir sagen, also alles das ist möglich. Es gibt Fälle, da betreue ich das von A bis Z mit all diesen Komponenten. Es gibt Fälle, da ist es nur der Antrag und all das ist natürlich fein mit mir. Genau, und ihr findet mich über franzifürmamas.de oder auch bei Instagram unter franzifürmamas beziehungsweise Facebook natürlich genauso. Genau, auf diesem Weg könnt ihr mich kontaktieren. Und dann könnte man erstmal starten, indem man vielleicht eine Erstberatung macht. In einer halben Stunde würde man zum Beispiel dann erstmal besprechen, wie ist die konkrete Situation, was braucht es jetzt als nächstes, welche strategischen Schritte könntet ihr jetzt geben. Und dann gebe ich euch schon mal ein bisschen Input mit an die Hand. Und darüber hinaus begleite ich dann die Fälle natürlich ganz individuell, so wie das gebraucht wird. Genau.
Und du könntest dann auch tatsächlich mit der Krankenkasse telefonieren, irgendwie diese nervigen Telefonate führen, wo ich kenne mich ganz klassisch, die haben irgendwelche Rückfragen oder knallen mir irgendwas vor den Latz, womit ich dann erstmal, weil ich uninformiert und überrumpelt bin, dann erstmal sage so, ja, okay, und nehme das dann so hin und dann hätte ich jemand Schlagfertiges, der mich da unterstützen kann. Wow, sehr, sehr gut.
Absolut. Okay. Also man würde dann für solche Fälle, macht man in der Regel eine Vollmacht. Ja. Die habe ich natürlich da und kann denjenigen dann unproblematisch zuschicken. Das geht dann mit 5 Minuten in der Unterschrift und wieder zurückmailen. Und dann kann ich auch bei der Kasse anrufen, kann Fragen stellen, kann nachhaken, kann auch drängeln, wenn es mal zu lange dauert. Und ich kann auch für die Person E-Mails schicken an die Krankenkasse. Ich kann Schreiben aufsetzen, ich kann einen Widerspruch machen, all das ist möglich. Und dann schickt entweder die Person das selber ab in ihrem Namen oder ich mache es, wenn ich eine Vollmacht habe. Insofern, es gibt ganz viele Möglichkeiten der Unterstützung und ich biete auf jeden Fall alle ganz individuell an, sodass man wirklich je nach Fall ganz individuell gucken kann, was braucht es jetzt hier.
Sehr gut. Franzi, das klingt ein bisschen, als wäre deine Familie gerade nach Hause gekommen, falls man das hinterher im Podcast hört. Finde ich, passt das doch perfekt. Das ist eine runde Sache. Falls ihr Zuhörenden im Nachgang irgendwelche Fragen habt, sehr gerne einfach schreiben an Franzi oder an mich natürlich. Und dann danke ich dir von Herzen, dass du uns diesen wertvollen Wissensinput heute gegeben hast, Franzi.
Gerne, gerne. Ciao. Also ich habe mich total gefreut. Bis ganz bald.
Tschüss.